Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildungsbrücke, dem Podcast des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Sven Schumann.
Und ich bin Verena von Hugo. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Brücken zu bauen. Brücken, um die Lücken bei der ökonomischen Bildung in Deutschland zu schließen. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Frau Birte Simonsen. Sie ist Präsidentin von Business and Professional Women Germany. Herzlich willkommen auf der Bildungsbrücke, Frau Simonsen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Lassen Sie uns direkt einsteigen. Welche Ziele verfolgt denn Business and Professional Women Germany?
Ja, der Business and Professional Women ist eines der größten Netzwerke für Unternehmerinnen und berufstätige Frauen weltweit. Wir haben 30.000 Mitglieder und wir setzen uns ein für die Chancengleichheit in Beruf, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und das heißt ganz konkret, wir engagieren uns für mehr Frauen in leitenden Positionen in allen Bereichen, gleichen Lohn von Frauen und Männern, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowohl für Frauen als auch für Männer, gleiche Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung und bessere finanzielle Absicherung aller Frauen. Und um dies zu erreichen, finden wir, gilt es ganz frühzeitig anzusetzen, nämlich schon in der Schule. Junge Menschen sollen sich frühzeitig damit auseinandersetzen, wie Lebensentscheidungen, die Berufswahl, ihre Lebensvorstellungen, wie das alles wirkt und welche Konsequenzen solche Entscheidungen, die sie beruflich oder privat treffen, später haben werden. Sie sollten sich frühzeitig mit der Arbeitswelt auseinandersetzen können und mit Finanzwissen und auch erkennen können, was zum Beispiel eine bestimmte Berufswahl oder geringes Einkommen für die Altersvorsorge bedeutet, wie sich ein Ausstieg aus dem Arbeitsleben darstellt oder wie die eigene Berufsentwicklung gestärkt wird. Wenn man sich überlegt, dass die Rentenhöhe bei Frauen im Moment nur rund 2/3 von dem, was Männer durchschnittlich als Altersrente beziehen, beträgt, ist es völlig klar, dass man frühzeitig gucken muss, dass man Mädchen und Frauen darüber informiert, wie man eine existenzsichernde Tätigkeit aufnimmt und sie auch übers Leben weiterentwickelt. Es muss aber auch frühzeitig auf Rollenstereotype hingewiesen und dem entgegengewirkt werden. Ich zitiere da vielleicht mal die Frau Giffey. Frauen können Technik, Männer können Pflege. Und das ist alles wichtig und deswegen haben wir uns auch entschieden, Gründungsmitglied des Bündnisses Ökonomische Bildung zu werden, weil wir wichtig finden, dass Schüler und Schülerinnen unterstützt werden, bewusste, geschlechtssensible Entscheidungen für das eigene Leben treffen zu können.
Ich wollte gerade sagen, das, was Sie so aufgezählt haben an Zielen, das klingt wie die praktische ökonomische Bildung mit einem großen Schleifchen außenrum. Also Sie haben wirklich alle Bereiche einmal touchiert. Würden Sie das so auch sehen?
Ja, auf alle Fälle. Denn das ist ja wirklich so, dass gerade diese persönlichen Entscheidungen, also auch zum Beispiel, ob man einen Beruf in Vollzeit oder in Teilzeit ausübt oder wie Familie halt auch partnerschaftlich miteinander gestaltet wird, all das macht eben, hat nachher Auswirkungen darauf, wie eben sich die persönliche Welt dann weiterentwickelt. Aber die Stärkung der ökonomischen Bildung auf allen Ebenen, dann meine ich jetzt auch nicht nur individuell bei den Schülern und Schülerinnen, sondern eben auch bei Lehrkräften und in verschiedenen Fachrichtungen. Das, so denken wir, hilft dann auch, die Missstände und Ungerechtigkeiten dieser ungleichen Bezahlung, der ungleichen Verteilung von Care-Arbeit, die wir im Moment haben, und natürlich auch der mangelnden Präsenz von Frauen in den Führungsetagen und in den digitalen Veränderungsprozessen vorzubeugen. Das heißt also auch eine institutionelle Verankerung und Stärkung der ökonomischen Bildung ist uns ganz wichtig, weil wir eben dadurch uns erhoffen, dass wir eine geschlechtersensiblere Berufswahl und Entwicklung der eigenen beruflichen Karriere erreichen können und eine gleiche Bezahlung. Aber dazu komme ich nachher nochmal.
Sie hatten jetzt vielfach Stichwort persönlich gesagt, erwähnt.
Richtig.
Was ist denn Ihre persönliche Geschichte, die Sie mit der ökonomischen Bildung verbindet? Wie wurde die ökonomische Bildung zu einem Teil Ihrer Berufung?
Ja, die Themen der partnerschaftlichen Verantwortung für Familie und Beruf, gleiche Bezahlung und gleiche Teilhabe von Frauen an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die beschäftigen mich schon seit meinem Studium und die hatten Einfluss auf meine berufliche Entwicklung, ganz klar. Und zwar, ich bin Coach, Organisationsberaterin und stellvertretende Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in einer Kommune. Meine Eltern waren beide berufstätig und in führenden Positionen. Aber dennoch hing meiner Mutter immer so der Makel der Rabenmutter an. Und sie hat das auch so empfunden. Und ich fand das sehr ungerecht in unserer Gesellschaft und fand auch, dass das überholt ist. Und das hat mich sehr, sehr früh sensibilisiert dafür, wie ich mein eigenes Leben gestalten und gleichberechtigt leben will und welcher Rahmenbedingungen es meiner Meinung nach bedarf, um Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Frauen und Männer herbeizuführen. Über die Kampagne Equal Pay Day, da geht es ja um die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit, wird eben nicht gleich bezahlt. Diese Kampagne ist vom BPW, also vom Business and Professional Women, 2008 nach Deutschland gebracht worden. Und darüber bin ich zu diesem Verband, zu dem Netzwerk gekommen. Ich habe Flashmobs gemacht, Podiumsdiskussionen und Straßenaktionen zum Thema gleiche Bezahlung. Ja, 2016 bin ich dann in den Bundesvorstand vom Business and Professional Women Germany als Vizepräsidentin gewählt worden und im letzten Jahr dann zur Präsidentin. Also man sieht, es ist im Nachhinein schon ein sehr kontinuierlicher Verlauf geworden. So hatte ich es mir zwar nicht vorgestellt, aber so ist es dann geworden.
Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, als ich Ihnen da gelauscht habe, ist, an welcher Stelle haben Sie denn für sich persönlich gemerkt, dass ökonomische Kompetenzen an dem, was Sie da gerade geschildert haben, irgendetwas ändern können?
Also in meiner Kindheit und Jugend, das ist ganz klar. Aber es hat auch eine Rolle gespielt in meinem späteren familiären Leben. Also ich wollte mit einem Partner zusammen sein, mit dem ich gleichberechtigt leben möchte, wo wir uns aber beide auch ein Leben finanzieren können, in dem wir existenzsichernd auch unabhängig sein können, weil man nie weiß, wie sich ein Leben weiter gestaltet. Man wird nicht immer zusammenbleiben, wie auch immer. Da war es sehr, sehr wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten habe ich. Und wir haben zum Beispiel auch darauf geguckt, dass jeder so seinen eigenen finanziellen Bereich hat. Das führt jetzt ein bisschen weit, aber letztendlich war es wichtig für mich, sehr genau zu wissen, wo kann ich mich absichern und was habe ich quasi an finanziellen Möglichkeiten, um eben ganz alleine, auch mit meinen Kindern, auch als Alleinerziehende zum Beispiel, mich weiter beruflich entwickeln zu können.
Wenn man da jetzt nochmal genau reingeht und Sie ja auch über Ihre Verbandstätigkeit viele Frauen unterschiedlicher Generationen wahrscheinlich auch erleben. Was haben Sie da erlebt an Fragestellungen aus Ihrem Verband und den Mitgliedern heraus? Was sollte Bildung mitgeben?
Also Bildung an sich sollte natürlich die Möglichkeit geben, dass man das eigene Leben gestalten kann, dass man seine eigenen Interessen so weiterentwickelt, sich Kompetenzen aneignen kann, sich gut vernetzen kann, um letztendlich gut Karriere machen zu können, aber eben auch mit dem Leben, was man selbst sich ausgesucht hat oder was Frau sich selbst ausgesucht hat, dann auch zufrieden und glücklich zu sein. Ganz konkret würde ich sagen, es ist interessant, sich mit geschlechtsspezifischen Geldanlagen zum Beispiel zu beschäftigen, weil es immer so die Frage ist, wo Frauen auch ihr Vermögen einbringen, wie risikobereit sie sind, auch Geld zum Beispiel anzulegen. Da wären wir jetzt genau bei den Finanzthemen, aber diese Themen in die Richtung, was bedeutet meine Lebenseinstellung letztendlich dafür, wie ich auch in meinem Leben dann letztendlich mich finanzieren kann. Das hat ja viel damit zu tun, dass man sich mit Berufen auseinandersetzt, dass man Frauen da viele Möglichkeiten geboten bekommen, wo sie auch interessante, spannende Jobs finden. Also ich finde, dass jetzt gerade mit der Digitalisierung da viele Möglichkeiten da sind, im IT-Bereich sehr gut bezahlte Jobs auch zu machen. Deswegen bieten wir da auch, wir machen da eine Kampagne, Frau macht digital, wo es uns genau darum geht, junge Frauen, aber auch Quereinsteigerinnen zu informieren, Role Models vorzustellen und sie zu motivieren in die Richtung, hier guck doch mal, was im MINT-Bereich ist, was im Bereich der Digitalisierung ist. Wir haben mal die verschiedenen Berufe, die man so auch im Bereich der Digitalisierung sehen kann, zusammengetragen. Natürlich ist das Technik, aber auch zum Beispiel Projektmanagement oder sowas und oder IT-Service, Dienstleistungen rund um den ganzen Bereich. Und da ist es einfach spannend, Frauen ja, zu zeigen, da sind ganz neue Perspektiven und hier könnt ihr mitgestalten und ihr seid 50% dieser Welt, dieser Gesellschaft und es wird höchste Zeit, dass genau diese Frauen viel, viel mehr mitgestalten, in Führungsetagen mitgestalten und eben ja, auch andere Perspektiven einbringen. Also von daher, das sind alles Themen, die bei uns eine große Rolle spielen.
Da sind wir schon mittendrin im aktiven Tun, würde ich mal sagen. Also ich höre so raus, dass das Wort Kampagne ist sehr häufig schon gefallen in den letzten Minuten. Mich würde einfach mal interessieren, was machen Sie denn konkret, um auch ja an dem Thema ökonomische Bildung anzusetzen? Also wie versuchen Sie im Netzwerk diese Kompetenzen auch zu vermitteln?
Also wir haben regionale Clubs in unterschiedlichen Städten. Wir haben ja insgesamt 1300 Mitglieder und knapp 30 Clubs. Und in diesen Clubs werden bundesweit verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Programme angeboten, um genau Frauen zu informieren, sie in ihrer Karriere in den unterschiedlichen Phasen zu unterstützen. Das heißt, von dem Einstieg in die Karriere über die Karriereentwicklung bis zum Ausstieg, aber auch beschäftigt in eine Selbstständigkeit, von der Selbstständigkeit wieder in ein Beschäftigtenverhältnis oder, wie ich vorhin sagte, auch Quereinsteigerinnen. Und alles geht darum, die Weiterentwicklung von Kompetenzen zu fördern, aber auch Gelegenheit zu geben, sich auszutauschen und zu vernetzen. Wir bieten zum Beispiel Mentoring an, haben ein Gründerprogramm für Frauen, arbeiten mit Hochschulen zusammen. Wir haben auch ein besonderes Angebot, wir haben nämlich den Young BPW, das sind Angebote für Frauen unter 35. Wir haben aber auch Angebote für 55 plus, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, damit wir eben alle Generationen erreichen. Das ist ja das Charmante an unserem Netzwerk, das ist branchenübergreifend und eben auch generationsübergreifend. Und ja, von daher sind wir an dieser Stelle da sehr, sehr nah an den Frauen dran und können ihnen eben spezifische Angebote machen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es dann ein Abendprogramm, das steht dann unter der Überschrift Female Finance und Sie laden ExpertInnen ein, die dann Vorträge halten? Oder wie läuft das ab in diesen lokalen Clubs?
Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir mit Vorträgen arbeiten, ne? Geschlechtsspezifische Geldanlagen, hatte ich gerade gesagt. Es gab ein Projekt, das hieß Frau macht Geld. Da wurden dann noch mehr Dinge dazu gemacht. Es geht aber auch nicht nur um Vorträge, sondern es geht auch darum, eben miteinander im Austausch zu sein. Und das ist eben mit der Vernetzung gut möglich, dass jemand, der schon länger in dem Bereich Geldanlagen unterwegs ist. Wir haben ja Steuerberaterinnen, wir haben Wirtschaftsfrauen, die CEOs haben wir auch. Und die dann einfach sagen können, ja, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das lässt sich umsetzen oder hier muss man vorsichtig sein. Oder man kommt einfach in den Austausch. Das ist die eine Möglichkeit tatsächlich über Vorträge. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel miteinander über einen längeren Zeitraum miteinander zu arbeiten, also Working Out Loud oder sowas. Das sind auch Dinge, die an dieser Stelle eine Rolle spielen. Aber wir machen viel mit Vorträgen, wir machen aber auch Business Lunch und wir haben verschiedene Stammtische, wo wir uns zusammensetzen. Beschäftigen uns aber auch mit so grundsätzlichen Fragen. Jetzt kommen wir mal mehr auf den BPW Germany wieder, weil wir sind ja der Dachverband von den Clubs. Und wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Digitalisierung oder wie ich vorhin gesagt hatte, mit der Kampagne Equal Pay Day, also gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen. Seit 2008 führt der Business and Professional Women Germany jährlich den Equal Pay Day durch mit vielen Aktionen bundesweit. Jedes Jahr wird ein neuer Schwerpunkt und ein neues Motto gewählt. Und jetzt über die langen Jahre hinweg, ich meine, wir sind ja jetzt bei 23, ist das Thema Lohngerechtigkeit in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft angekommen. Und das Ganze hat halt dazu geführt, mit diesen ganzen Aktionen, die wir gemacht haben, dass der Equal Pay Day zu einem bundesweiten Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern jetzt geworden ist, an dem jährlich tausende Menschen, ganz viele Organisationen und alle Geschlechter teilnehmen. Das Motto des diesjährigen Equal Pay Days ist übrigens die Kunst der gleichen Bezahlung. Und der Gender Pay Gap in Kunst und Kultur, das ist wirklich frappierend, der liegt bei exorbitanten 30%. Und verantwortlich dafür sind strukturelle Ursachen, Rollenstereotypen, Unterrepräsentanz in leitenden Positionen. Sie merken vieles von dem, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Mangelnde Sichtbarkeit von Frauen, fehlende Gehaltstransparenz. Also vieles, wo wir deutlich sagen, da müssen wir tätig werden, da müssen wir informieren, da müssen wir aber auch politisch aktiv werden. Denn das ist auch nochmal ein Punkt, wir leisten auch politisch-gesellschaftliche Lobbyarbeit. Wir arbeiten in Bündnissen mit, wie zum Beispiel die Berliner Erklärung, deren Schwerpunkt unter anderem genau das ist, die gleiche Bezahlung und gleiche Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt. Aber wir arbeiten auch mit, wie jetzt ganz aktuell Parität jetzt, wo es ja darum geht, 50% von Frauen in der Politik, 50-50, aber auch im Bündnis Sorgearbeit fair teilen, im Deutschen Frauenrat. Ja, und zum Beispiel auch in dem Fachverband der Führungskräfteverbände, in der ULA, United Leader Association.
Sie haben jetzt ganz viele Engagements und Bündnisse aufgezählt. Warum engagieren Sie sich denn im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland?
Ja, dieser Punkt, den ich vorhin schon mal gesagt hatte, mehr Frauen in leitenden Positionen in allen Bereichen, der hat ja was damit zu tun, dass Frauen gut informiert sind und dass die richtige Berufswahl getroffen wird. Wenn man sich anguckt, dass im Jahr 21 rund 29% in Deutschland in den Führungsetagen sind, also die Frauen in den Führungsetagen sind, beim EU-weiten Ranking auf Platz 20, der Durchschnitt liegt bei 35%, da sieht man, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, da muss noch was passieren. Und deswegen möchten wir, dass es frühzeitig tatsächlich eine Möglichkeit gibt, Frauen und Männer besser zu informieren und eben diese lebensökonomischen Fragen frühzeitig zu stellen und so zu beantworten, dass es wirklich auch, ja, sage ich mal, geschlechtssensibel bewusst ist, was eine Frau oder ein Mann für einen Beruf wählt und welche Lebensgestaltung man sich überlegt. Das ist ganz wesentlich. Den gleichen Lohn von Frauen und Männern habe ich vorhin angesprochen. Wir liegen bei 18% im Moment. Das ist übrigens, wenn man sich überlegt, ich habe 2009 angefangen, wenig Steigerung gewesen. Also Deutschland hat da noch ganz, ganz viel Nachholbedarf an dieser Stelle. Und auch da geht es darum, wenn Frauen und Männer sehr genau wissen, und ich habe öfters auf den Straßen, habe ich ja vorhin gesagt, mit Frauen und Männern gesprochen, ich habe in der Politik mit Frauen und Männern gesprochen, alle sagen, das ist ein Unding, das darf eigentlich nicht sein, wir müssen da weg von, dann heißt es aber auch, dass man dafür sich stark machen muss. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch beim Equal Pay Day bei einer Kampagne mal den Schwerpunkt Game Changer genommen, weil wir gesagt haben, das ist ja nicht etwas, wo die Frauen quasi hinterherlaufen müssen, sondern das ist gesellschaftliche Verantwortung. Das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft, dass eben die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern jetzt endlich kommt. Genau.
Wir sind schon mitten im politischen Umfeld. Das ist eine Frage, die wir in diesem Podcast immer allen unseren Gesprächspartnern stellen, wenn sie tatsächlich ein paar Wünsche frei hätten. Was wäre das denn, was Sie sich von der Politik und ja, vielleicht auch im Besonderen von der Bildungspolitik wünschen würden?
Naja, wenn Sie mich so fragen, natürlich, dass die gleiche Bezahlung erfüllt wird und der EPD demnächst auf den 1. Januar des Jahres fällt. Das Weltwirtschaftsforum geht in seinem Global Gender Gap Report davon aus, dass es jetzt noch 132 Jahre dauern wird, bis Frauen und Männer weltweit die gleichen Chancen, Gehälter und Rechte haben werden. Und da ist ja durch die Corona-Pandemie auch nochmal eine Verzögerung zu sehen gewesen. Also wenn wir das irgendwie sehr viel mehr verkürzen, da wäre ich sofort dabei. Dann natürlich die Parität. Also, dass wir wirklich 50-50 haben. Frauen sollen mitgestalten, sollen in der Politik ihre eigenen Sichtweisen einbringen. Das finde ich im Übrigen auch beim Thema Digitalisierung. Also, wenn wir gleiche Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung hinkriegen könnten, den Digital Gender Gap zu schließen und den Frauenanteil in digitalisierungsrelevanten Gremien zu erhöhen, das wäre wirklich mehr als erforderlich, finde ich. Und ein Punkt nochmal, die Care-Arbeit, die von Männern und Frauen, und in dem Fall würde ich mal sagen, mehr Frauen, 52% Frauen, sie erledigen erheblich größeren Anteil, also der Gender-Care-Gap beträgt 52%, so die Frauen erledigen erheblich größeren Anteil. Also wenn wir die Care-Arbeit fair teilen könnten und dann noch angemessen bezahlen, das wäre ideal, also wenn ich das der Politik so mitgeben darf.
Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist das, kann man das verordnen? Kann man das in ein Gesetz gießen?
Also Politik muss Bewusstsein schaffen. Deswegen finde ich es wichtig, dass Gleichstellung auch als Leitprinzip in allen Politikfeldern sein sollte. Also man müsste gucken, was bedeutet das, wenn wir bestimmte politische Maßnahmen beschließen, wie wirkt sich das auf Frauen, auf Männer? Aber natürlich muss man sich das auch in der Diversität anschauen. Das ist völlig klar. Wenn wir sagen würden, naja, da kann Politik nichts machen, dann würden wir sehr, sehr schnell eben kapitulieren. Also es gibt das Entgelttransparenzgesetz zum Thema gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit. Und da ging es darum, dass eben die Frauen auch die Möglichkeit haben, bei ihrem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin nachzuhören und zu hören, wird denn hier auch gleich bezahlt? Wie wird denn jemand in meinem eigenen Bereich mit gleichen Aufgaben, wie wird er denn bezahlt? Ne? Und das hatten wir vorher nicht und da wurde natürlich auch immer mehr gemauert. Ich finde, das Entgelttransparenzgesetz ist schon ein guter Einstieg in die Richtung, muss aber natürlich noch ein bisschen verschärft werden. Es ist immer so auf die individuelle Verhandlungsstärke zu schieben, das ist eine schwierige Sache, weil das hat auch mal dazu geführt, dass man dann immer gesagt hatte, ja, oder dass viel gesagt worden ist, das sind die Frauen, und ich mache das jetzt mal mit so ein bisschen Ausrufezeichen, das sind die ja selber schuld, weil die nicht verhandeln können. Viel zu einfach gedacht. Da gehören immer viele dazu. Und es heißt aber, dass man für Verhandlungen und für wirklich geschlechtergerechte Bezahlung von Anfang an bei der Einstellung schon, dass es dafür eine Haltung braucht. Dass es eine Haltung braucht dafür, was für Fähigkeiten Frauen und Männer mitbringen und eben Frauen auch aus ihren möglicherweise Betreuung und ihrer Care-Arbeit zum Beispiel, wie das auch Menschen qualifiziert. Also das sind viele andere Dinge, die da noch eine Rolle spielen. Also ich will weg von diesem Individuellen, was ja dann auch immer heißt, dann hat es eben nicht funktioniert und dann ist es Pech, dahin, dass man wirklich sich die strukturellen Themen anguckt.
Frau Simonsen, Ihr Verband vertritt ja Business and Professional Women, also Personen, Frauen in Leitungsfunktionen, in Führungskräfte. Wir wissen aber auch, Altersarmut ist vielfach weiblich und das bezieht sich nicht auf die Führungskräfte explizit, sondern auf die gesamte Gesellschaft und insbesondere auf Frauen, die nicht so hochqualifiziert sind und vielleicht auch prekäre Berufsbiografien aufweisen durch Care-Arbeit etc. pp. Wie wirkt Ihre Arbeit auch in diese Richtung?
Also der Verband bezieht sich nicht nur auf Führungskräfte. nicht nur auf Führungsfrauen, sondern wir sprechen viele Frauen an und sind Frauen in den unterschiedlichen Positionen auch bei uns engagiert. Das nur mal jetzt mal vorweg. Und was das Thema Altersarmut angeht, das ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema. Und da sind wir auch mit unserer gesellschaftspolitischen Lobbyarbeit dabei, in Bündnissen daran zu arbeiten. Der Deutsche Frauenrat macht an der Stelle ziemlich viel. Aber, und das finde ich an der Stelle auch nochmal sehr wichtig, ist, dass wir auch in den Regionen, das heißt landespolitisch in den Landesfrauenräten zum Beispiel engagiert sind. Und da wird das Thema Altersarmut sehr intensiv besprochen und werden Maßnahmen entwickelt. Das heißt, das ist so eine schöne Frage in die Richtung, dass wir also sowohl bundespolitisch wie auch in den Ländern daran arbeiten, solche Themen und ich will ja an der Stelle sagen, solche Missstände auch aufzuarbeiten und Frauen da zu unterstützen, aber eben auch zukunftsorientiert junge Frauen, Mädchen, junge Männer und Jungs darüber informieren, dass Armut damit zu tun hat, dass man eben sein Leben an der Stelle nicht so finanztechnisch oder so existenzstärkend aufgebaut hat. Also das ist ganz wesentlich, wobei ich sagen muss, dass die Frauen, die jetzt in die Armut gehen, auch vielfach in Familien aufgewachsen sind, wo man eben auch gesagt hat, sie brauchen ja nicht so viel in die Bildung hineinzustecken, weil sie ja eine bestimmte Rolle einnehmen werden. Und genau gegen diese Rollenzuschreibungen arbeiten wir ja, damit Frauen und Männer eben gemeinsam diese Gesellschaft, diese Welt, aber eher auch ihr familiäres Leben gestalten können. Ich finde ja, wir sollten auch in der Arbeitswelt mal drüber nachdenken, ob wir immer über Vollzeit reden sollen oder wenn es wirklich so ist, dass wir partnerschaftlich und gleichberechtigt leben wollen, ob es dann nicht sinnvoll ist, sich auf so eine vollzeitnahe Teilzeit mal zu hinzubewegen. Auch die Frau Dr. Almendinger sagt das ja, also vollzeitnahe Teilzeit, das ist so zwischen 26 und 32 Stunden. Ich denke, wenn in einer bestimmten Lebensphase, nämlich genau dann, wenn Kinder da sind und wenn man dieses Familienleben gestaltet, da wäre es vielleicht auch sehr sinnig zu sagen, hier, wir müssten da insgesamt auch mit so einer gemeinsamen Arbeitsreduzierung arbeiten und ja, und damit auch verantwortlich auch unsere Generation, die kommt, zeigen, dass neben dem Arbeiten, das Leben, das Gestalten, die Verantwortung für Gesellschaft genauso wichtig ist.
Und mit diesem Appell sagen wir Dankeschön für das Gespräch, liebe Frau Simonsson. Und ja, alles Gute auf dem Weg.
Und wir freuen uns, dass wir Sie mit Ihrer Expertise, Ihrem Netzwerk und Ihrer Fachlichkeit in unserem Bündnis haben. Schön.
Vielen Dank und ich freue mich, dass ich hier den Business and Professional Women vorstellen konnte und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, um wirklich die ökonomische Bildung in Deutschland zu stärken. Danke.